Damals schlief ich lausig und trank zu viel. Meine Nächte verbrachte ich damit, in einer Mietdroschke verkatert über den Asphalt zu kreisen, wobei ich ständig riskierte, wegen Restalkohol Lizenz und Lappen zu verlieren, voller innerem Ekel und absolut unfähig, mich meiner Schwäche zu stellen. Es war im Südosten der Stadt, einer der Abseiten, wohin amüsierwütige Touristen sich selten verirren, es sei denn, sie sind entsprechend unternehmungslustig. Ich hatte 3 Freie abgegeben und sollte mir im Büro mein Glasgeld abholen. Das Büro war ein verrauchtes Hinterzimmer mit Wandsafe. Statt Fenstern gab es nur Schlitze. 4 Typen hockten um einen Tisch über Karten. Sie trugen Goldkettchen, Höhlensonnenbräune, Jogginghosen und Bomberjacken aus Wildleder. Einer von ihnen hatte ein Kreuz wie ein samoanischer Rugby-Spieler. Ich kam nicht mehr dazu, ihn mir näher anzusehen. Gerade als ich meinen Fund einsacken wollte, krachten 2 dunkelhaarige Knaben durch die Tür mit gezückten Eisen. In der Viertelsekunde zwischen Schreck und Einsicht dämmerte mir, dass es unmöglich sein würde, den Herrn zu erläutern, dass ich nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und sie mich bitte wieder in die Taxi steigen lassen sollten, die vorm Eingang wartete. Zum Glück waren die beiden anscheinend auch überrascht, hier auf so viel Publikum zu stoßen. Jedenfalls ballerten sie nicht sofort los, sondern scannten den Raum ab. Meine Reflexe sind lausig. Normalerweise bin ich viel zu langsam. Doch wenn man sowieso verloren hat, ist das egal. Also trat ich den Typen neben mir gegen den Ellenbogen. Es war ein Mawashigeri, hunderte Male geübt, beim Bund, vor meiner verspäteten Verweigerung. Der Typ schrie auf, die Waffe segelte durch den Raum. Während sie flog, setzte ich nach, erwischte ihn an Leber und Schläfe. Er ging zu Boden. Zugleich knallte es höllisch laut. Sein Kumpan schoss 2-mal. Trotz der sirrenden Watte in den Ohren hörte ich, wie jemand brüllte. Der Samoaner-Nacken war aufgesprungen und hielt den Schützen an der Kehle gepackt. Er presste ihn mit einer Pranke gegen die Wand, seine andere Hand umklammerte die lächerlich klein wirkende Faust des Mannes und quetschte ihm das Eisen aus den Fingern. Die übrigen Männer traten auf den am Boden liegenden ein. Ich entsinne mich an die stockige, von Hasslauten, Tritten und Angstschweiß getränkte Luft, durch die sich der Gestank von verbranntem Zellulosenitrat zog, das panikverzerrte Antlitz des zappelnden Burschen an der Wand und den getretenen auf dem grauen Nadelfilz in Embryohaltung den Kopf zwischen die Unterarme gekrampft. Keine Minute und er regte sich nicht mehr. Die Männer atmeten schwer, einer spuckte auf ihm aus. Dann erst registrierten sie, dass der Riese den Schützen noch immer an der Gurgel hielt, obschon dessen Waffe längst heruntergepurzelt war und es bereits faulig roch. Das hübsche, harte Gesicht schimmerte violett, die Augen quollen wie schwarzrote Kirschen raus hervor und seine Füße kratzten zuckend über die Tapete. Auf einmal wurde es still. »He«, sagte Andrea Luden zu dem Riesen, »mach easy, Carlo, sonst geht die Laus dir ab. Wir haben hier gleich die Schmiere an der Backe.« Der Riese würdigte ihn keines Blickes. »Ich scheiß auf dir selbst«, knirschte er, das halt bewusstlose Bündel fixierend. »Das war ein Royal Flush, verstehst du? Damit hätte ihn Pott geknackt.« Er ließ den Mann fallen. Der rutschte an der Wand runter, sackte in sich zusammen, die Hände am Hals, krampfhaft würgend. Der Riese drehte sich um, trat zum Tisch, zog eine Lederjacke von der Stuhllehne, sammelte Geld und Zigaretten ein, hob seinen Drink, bleckte die Zähne und toste den anderen zu. »Lauschig habt ihr's hier, Jungs, mit Balkanfolklore. Schönen Dank fürs Kaltgetränk.« Er leerte das Glas und setzte es mit einem Knall zurück auf das Resopal. Dann wandte er sich an mich. »Du brauchst bestimmt eine Fuhre, Kutscher.« Sein Ton ließ keine Widerrede zu. Der Mann, der »Mach easy, Carlo« gesagt hatte, versuchte es trotzdem. »Ich kann dich doch bringen«, bettelte er. »Lass stecken«, meinte der Riese, »ich gönn mir einen Reifen. Komm.« Das ging an mich. Der Rest dazu verdattert, um zu widersprechen. »Wo geht's hin?« »Wohin schon?«, grinste der Riese. »Heim auf die Meile.« Das klang, als habe er noch was Entscheidendes vor, aber ich war heilfroh, aus dem Laden rauszukommen, denn falls die Bullen nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten aufschlugen, war klar, was die 2 Albaner erwartete. Man würde sie foltern, bis sie sagten, wer sie geschickt hatte, und morgen früh faulten sie auf dem Komposthaufen einer Kleingartensiedlung. Sauberer Sidekick. Der Riese stieg neben mir ein. Wo hast du das gelernt? Anscheinend betrachtete er sich als meinen Bewacher, damit ich nicht bei den Bullen anrief und ihn steckte, was dahinter der Fassade des Piratclubs lief. Beim Bund, erwiderte ich heiser, aber da war die Küche miserabel. Die Taxe glitt aus dem Halteverbot. Ich merkte, wie der Schock und das Adrenalin mich einholten. Mit einem Mal flogen meine Hände. Ich grapschte nach den Zigaretten. Die Schachtel war leer. Der Riese, scheinbar ganz entspannt in den Sitz gefläzt, lachte. Ein tiefes, grollendes Lachen. Hardpacks sieht man nie an, wenn sie ausgeweidet sind. Er zückte sein Gift, zündete zwei an und reichte eine an mich weiter. Mir graute vor ihm, doch das Nikotin tat gut. Er rauchte filterlose. Langsam ließ mein Flattern nach, während wir durch das nächtliche Rothenburgs Ort rollten. Entlang des Trackerstichs checkte ich mechanisch die Herkunftsländer der Freier. Deutsche, Holländer, Dänen, auch ein paar Spanier und Briten. Ein einziges polnisches Kennzeichen. Frauengestalten bei Ein- und Aussteigen, andere im fahlen Licht der Natriumlampen. Eine Platin-Blondierte mit silbernen Plateaustiefeln, Netzstrümpfen und rosa Pelzimitat, die kurz auf die Fahrbahn stolperte, den Arm erhoben, als wolle sie mich stoppen, aber es sich dann anders überlegte, als sie sah, dass ich geladen hatte. Ihre überschminkte, bleiche Visage huschte geisterhaft an mir vorbei, wie eine groteske Maske. Früher, vor einer Ewigkeit, musste dieser Teil Hamburgs ganz schön gewesen sein, dicht besiedelt, voller Grachten, Gärten und Grün, bis es Phosphor regnete und der Feuersturm darüber hinwegorgelte. Nichts war geblieben, außer einer gigantischen Trümmerbrache mit vielen Toten darin. Zu vielen, um sie alle zu bergen. Also riegelte man das Gebiet ab, überließ es den Ratten und schickte schließlich Bulldozer. Nun standen hier LKW-Depots, Lagerhallen und flache, gesichtslose Nachkriegsbauten. Ich dachte an die Albaner. Wollte ich den Bullen Bescheid sagen, musste ich das bald tun, bevor sie verschnürt waren. Bis ich meinen Aufpasser nach St. Pauli gebracht hatte, dauerte es. Mit ihm neben mir war das Funkgerät blockiert. Erst da bemerkte ich, wie er mich von der Seite musterte.